Ja, die Sommerferienzeit, die liegt hinter uns. Und Kinder, habt ihr ein paar Abenteuer erlebt? Oder wenigstens Abenteuerbücher gelesen oder Hörspiele gehört, in denen es um Kriminalfälle ging, um Geheimnisse, um Schatzsuchen? Ja, manchmal hören wir das ganz gern, gerade auf langen Autofahrten im Sommer. Solche Abenteuergeschichten. Aber kennst du eine Abenteuergeschichte, die auch beim 20. Lesen noch spannend ist? Sie ist eine Fortsetzungsgeschichte, die über mehrere tausende Jahre spielt, mit sehr geheimnisvollen Persönlichkeiten, mit Geheimnissen in verschiedenen Ländern, mit faszinierenden Menschen und spektakulären Ereignissen. Und der Titelsong von dieser Geschichte lautet, gemäß Daniel Kallauch, ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Die Bibel ist eine Abenteuergeschichte, die auch weit über 20 Mal lesen noch spannend ist. Und um Entdeckungsreisen geht es heute in der Predigt. Wir begegnen heute einem mysteriösen Mann, einem Mr. M., Melchisedek. Was weißt du über Melchisedek? Kannst du überhaupt seinen Namen schreiben? Melchisedek ist eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Bibel. Es gibt im ganzen Alten Testament nur 4 Verse, die von ihm sprechen. Und im Neuen Testament schreibt niemand über ihn. Niemand außer dem Autor des Hebräerbriefs. Und wir sind nach den Sommerferien nun zurück in unserer Serie durch den Hebräerbrief. Und wir lesen in diesem Brief, wie geschrieben wird an jüdische Christen in den 60ern nach Christus, Christen der zweiten Generation. Und für sie in dieser Zeit und in diesem Umfeld kostete ein Bekenntnis zu Christus sehr viel. Ihr Besitz, ihr Job, ihre Gesundheit, ihr soziales Umfeld, alles hing daran. Und sie standen unter Druck, Christus wieder aufzugeben, den sie bekannt hatten. Und unter diesem Druck brauchen sie einen Brief. Brauchen Sie Warnung. Deshalb schreibt der Autor den Hebräerbrief. Und er hat eine simple Botschaft. Er sagt, Christus ist besser. Deshalb halte an ihm fest. Weil Christus besser ist, halte an ihm fest. Und er zeigt das auch für diese Christen mit jüdischem Hintergrund anhand dem, was ihnen kostbar war. Als was ist Christus besser? Was haben wir schon gesehen? In Kapitel 1 und 2 geht es los mit den Engeln. Christus ist erhaben über die Engel. Kapitel 3 und 4 haben wir dann gesehen, Christus ist besser als Mose. Und dann von Kapitel 5 bis 10, im größten Abschnitt, geht es darum, dass Christus besser ist als Aaron oder stellvertretend das Priestertum. Und hier sind wir gerade mittendrin. Am Ende von Kapitel 4 und in Kapitel 5 zeigt uns der Autor schon Jesus als den Hohepriester. Aber dann, schau nochmal, Kapitel 5, Vers 10, spricht er an, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks und möchte eigentlich gleich weitererzählen. Aber ihr wisst es, wir haben es uns angeschaut, in Kapitel 5, ab Vers 11, sagt er, Moment, ich muss erstmal unterbrechen. Denn für die Juden war, was jetzt kommt, sehr schwer zu verstehen und auch schwer zu akzeptieren. Ihnen war das levitische Priestertum sehr kostbar. Und deswegen schiebt er hier einen Warnungsabschnitt ein. Und das ist schon der dritte im Brief. Ihr wisst es, immer wieder unterbricht er seine theologischen Ausführungen mit Praxis, mit Anwendung. Und er warnt davor, dass sie einen unechten Glauben haben. Dass sie vielleicht ein Bekenntnis haben, aber ihr Glaube im Herzen gar nicht echt ist. Und er sagt, ihr müsst wirklich annehmen, was ihr über Christus hört, sonst brauche ich gar nicht weitersprechen. Das ist ein Einschub. Bitte, bitte stellt sicher, dass ihr annehmt, was ihr schon gehört habt, dass ihr nicht unreif zurückbleibt, sonst brauche ich gar nicht weiterreden. Und doch sehen wir in Kapitel 6, ab Vers 9, dass er zuversichtlich ist, dass sie ihm zuhören, dass sie ihn verstehen, dass sie Christus annehmen und zu ihm gehören. Und deswegen fährt er nun fort in Kapitel 7, Vers 1 mit diesem schwierigen Thema. Jesus ist der bessere Hohepriester. Jetzt kommen wir also zu diesem gefürchteten Steak-Abschnitt. Der ist schwer zu verdauen, der ist nichts für Babys. Es geht über das Priestertum, es geht über Opfer, es geht über den Bund und es geht los mit, ganz genau, Melchisedek. Auch für uns ist das durchaus eine Herausforderung, so eine Stelle. Wir sind noch weiter weg als die Juden von dieser ganzen Thematik. Und es ist nicht unbedingt der Bibelabschnitt, wo wir uns am ehesten zu hingezogen fühlen. Aber andererseits, möchtest du ein Baby sein und ein Baby bleiben? Nein, das wollen wir nicht, oder? Wir bleiben nicht unreif, wir wollen verstehen. Wir wollen alles aus dem Ratschluss Gottes verstehen. Und so nähern wir uns heute dem Predigttext aus Hebräer 7, Verse 1 bis 10. Lasst uns nochmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herrlicher Gott, denn wir öffnen dein fehlerloses Wort, das du uns gegeben hast. Und wir brauchen deinen Geist, dass er wirkt, uns dein Wort aufschließt, dass wir es verstehen, dass wir nicht unreif sind und unreif reagieren, dass wir glauben, uns an dich klammern, unseren Herrn Jesus Christus, unseren besseren Hohepriester. So segne jetzt dein Wort an uns. Amen. Lasst uns den Predigttext lesen aus Hebräer 7, Verse 1 bis 10. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk, den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden. Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Der Autor des Hebräerbriefs ist hier einem Geheimnis auf der Spur. Er berichtet von Melchisedek und er erklärt uns die Bedeutung von Melchisedek. Aber es geht ihm nicht einfach um eine alte, spannende Geschichte. Es geht ihm um den Herrn Jesus Christus. Wie gesagt, er ist das Thema der Schrift, er ist das Thema dieses Abschnitts über die Priester. Melchisedek ist nur wichtig, weil er ein Modell des Messias ist. Verstehst du? All das, was hier über Melchisedek erklärt wird, ist nötig, aber es ist nur wichtig, um uns damit Christus besser verständlich zu machen. Und deswegen ist dieses ganze Thema auch für uns wichtig. Wenn wir auch weit weg sind vom Gesetz und vom Priestertum, aber wir haben viel mit Jesus Christus zu tun. Und du musst verstehen, dass du durch Christus Gott nahen kannst. Dass du durch ihn Gott nahen kannst, weil er der bessere hohe Priester ist. Und dazu brauchen wir diesen Hintergrund des levitischen Priestertums und Melchisedeks. Also, lasst uns heute zwei Erklärungen zum Priestertum Melchisedeks hören, damit du seinen Nachfolger wertschätzt, deinen vollkommenen hohen Priester Jesus. Wir schauen uns zwei Erklärungen zum Priestertum Melchisedeks an, damit du deinen vollkommenen Hohepriester Jesus wertschätzt. Und zwar sehen wir erstens in den Versen 1 bis 3 den Bericht von Melchisedek und zweitens in Vers 4 bis 10 dann die Bedeutung von Melchisedek. Erst gibt er uns einen Bericht über diesen Melchisedek und sein Priestertum und dann in Vers 4 bis 10 die Bedeutung des Ganzen. Lass uns den Bericht anschauen in Versen 1 bis 3. Und die Grundlage für diesen Bericht, dazu müssen wir eigentlich nochmal zurückblättern zu unserem Text aus der Schriftlesung. 1. Mose 14, dann, dort haben wir schon den größten Teil gelesen, um den historischen Hintergrund unseres Predigttextes zu haben. Also, 1. Mose 14, schlag das gerne nochmal auf. Dort haben wir gelesen, dass es vier große Könige gab. Die waren aus Mesopotamien, wir haben gelesen, einer dort aus Babylon und den umliegenden Gebieten. Und diese vier großen Könige besiegten fünf kleinere Könige. Diese kamen aus der Region rund ums Tote Meer, zum Beispiel die Städte Sodom und Gomorra. Und diese fünf kleineren Könige, die wollten nicht mehr Tribut zahlen. Die waren aufmüpfig und das rief diesen Krieg hervor. Und das war eigentlich ganz normal. 2085 vor Christus. Nur wäre da nicht ein gewisser Abraham. Abraham nämlich hörte, dass sein Neffe Lot in Gefangenschaft genommen wurde von diesen vier siegreichen Königen. Und das passte ihm überhaupt nicht. Abraham war nicht Vater Abraham, von dem wir lustige Kinderlieder singen, sondern er war ein mächtiger Krieger. Er hatte 318 Krieger in seinem Haus geboren. Vers 14, er machte sich auf die Jagd nach diesen Königen. Und er besiegte sie. Vers 16, er befreite Lot und allerlei Gefangene und Beute. Und dann, 1. Mose 14, Vers 17, geht's los. Hier kehrte Abraham zurück und ihm kam der König von Sodom entgegen. Der war natürlich sehr dankbar und glücklich, dass wieder die Leute befreit wurden aus seiner Stadt und auch viel habe. Und er dankte Abraham. Aber neben diesem König von Sodom kam noch jemand. Vers 18, Melchisedek, der König von Salem. Deutsch sagen wir hier Salem. Dieser König war Melchisedek. Und von ihm handeln die folgenden drei Verse in 1. Mose 14. Und genau diese drei Verse nimmt der Autor des Hebräerbriefs zur Grundlage. Jetzt können wir wieder zurückgehen zu Hebräer 7. Also das ist die Situation. Dann haben wir auch gelesen, was mit Melchisedek geschehen ist in 1. Mose 14. Aber jetzt schauen wir, inwiefern der Autor des Hebräerbriefs diese historische Begebenheit und Melchisedek als Person aufgreift. Und es wird jetzt sehr interessant. Der Hebräerbriefschreiber, der spricht einerseits Dinge an, die tatsächlich geschehen sind, aber dann spricht er auch Dinge an, die eher indirekt in diesem Text stehen, in 1. Mose 14, und schließlich spricht er auch noch Sachen an, die gar nicht dastehen. Und das ist sein Bericht von Melchisedek, hier in Hebräer 7, Vers 1 bis 3. Also zunächst, was steht da? In Vers 1 lesen wir: Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Genau das haben wir gelesen in 1. Mose 14. Er fasst es einfach für uns zusammen, oder? Melchisedek war also ein König von dem Stadtstaat Salem. Und kennst du diesen Namen? Jerusalem, ganz genau. Das war die Stadt, die später Jerusalem genannt wurde. Es war also die Stadt, die mal Gottes auserwählte Königsstadt sein würde. Wir lesen zum Beispiel von Salem auch in Psalm 76, Vers 3. Ausgerechnet in Salem, dem späteren Jerusalem, war dieser Melchisedek König in Gottes Vorsehung. Aber es geht weiter. Er war nicht nur König dort, sondern was war er noch? Priester Gottes. Das ist auch spannend, denn das ist das erste Auftreten eines Priesters im Alten Testament. Und zwar in einer normalen heidnischen Stadt. Es gab noch kein Volk Gottes, was sein Land hatte. Das war einfach ein Priester und es gab damals mehrere Priester. Wir lesen auch später von Priestern der Ägypter in 1. Mose. Aber Melchisedek, heißt es, war ein Priester des wahren Gottes, nämlich Gottes des Allerhöchsten, El Elyon, singen wir auch manchmal im Lied davon. Gott, der Allerhöchste, El Elyon. Gott, der souverän über alle Dinge regiert. Und genau das haben wir gesehen, wie er auch Abraham in dem Krieg zum Sieg verhalf. Und ja, wir sehen einfach, dass Gott der Allerhöchste ist, der regiert. Und diesem hat Melchisedek gedient. Und Abraham sagt, ja, oder Abram damals noch, der sagt, das ist genau mein Gott. Und er stimmt mit ein, er fügt nur noch etwas hinzu in 1. Mose 14, er sagt, es ist Yahweh. Dieser Gott, der Allerhöchste, ist auch mein Gott, es ist Yahweh. Was wir hier feststellen, ist also, Melchisedek war sowohl König als auch Priester Gottes. Gab es so jemanden später mal unter den levitischen Priestern oder unter den davidischen Königen? Nein, das schließt sich nämlich aus. Der Stamm Levi und der Stamm Juda, von dem David abstammt, schließen sich aus. Die Priester waren zum Dienen bestimmt, die Könige zum Herrschen. Es schließt sich aus, dass jemand Priester und König zugleich ist. Wir kommen gleich darauf zurück. Jetzt fragen wir uns noch, was tat Melchisedek als Priester Gottes? Vermutlich das, was ein Priester typischerweise tut, der Opfer darbringt, der Gott anbetet, der Fürbitte darbringt. Was er auf alle Fälle tat, das sehen wir hier und in 1. Mose 14, Vers 19. Dort heißt es, er segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Er lobte Gott für sein gütiges Eingreifen und er bittet um seinen Segen. Hieran sehen wir, dass Melchisedek Abraham gegenüber wohlwollend war. Aber wir sehen auch, dass Melchisedek erhaben war, höher gestellt als Abraham, weil er ihn segnete. Auch dazu kommen wir gleich noch im Text. Erstmal beobachten wir und sehen, was hier der Hebräerbriefschreiber uns nahelegt über diesen Text. Was machte Abraham im Gegenzug? Auch das sehen wir hier in Vers 2. Er erkannte Melchisedeks Überlegenheit an. Inwiefern tat er das? Er gab ihm den Zehnten. Er gab ihm einen Anteil, 10% von der ganzen Kriegsbeute. Und das alles ist ziemlich interessant, weil wir lesen nichts darüber, wir wissen nichts darüber, dass Abraham und Melchisedek sich kannten, dass sie irgendeine Beziehung hatten. So können wir als Randnotiz mal festhalten, diese beiden geschätzten Männer, Abraham und Melchisedek, halten sich hier sehr ehrbar. Auch ohne Gesetz ist es möglich, dass man Gutes tut, dass man den anderen segnet oder dass man großzügig gibt, auch ohne, dass man dazu gezwungen ist. Genauso versuchen wir das auch als Christen heute zu leben. Aber das ist hier nicht der Schwerpunkt. Es sind erstmal einige Dinge, die uns berichtet werden. Das ist, was wirklich im Text steht in 1. Mose 14. Das greift der Autor des Hebräerbriefs auf. Aber dann macht er auch interessante weitere Sachen. Wie gesagt, zweitens zeigt er uns auch, was indirekt dort steht in 1. Mose 14. Und davon lesen wir jetzt weiter in Vers 2. Melchisedek wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Und das wisst ihr schon, Namen haben im Hebräischen eine Bedeutung. Die sind sehr wichtig im Alten Testament, oder? Mal wieder stellen wir das fest. Und viele von euch haben auch hebräische Namen, gerade ihr Kinder, junge Leute, wo eure Eltern euch biblische Namen gegeben habt. Wisst ihr eigentlich, was der Name von euren Freunden bedeuten hier in der Gemeinde? Wenn nicht, könnt ihr mal fragen und mal rausfinden, was bedeuten eigentlich unsere Namen? Namen haben Bedeutung. Hier bei Melchisedek, sein Name, der ist zusammengesetzt aus zwei Teilen. Erstens Melech, das ist König, und zweitens Zedek, das ist Gerechtigkeit. Also König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Aber das ist noch nicht alles. Er war ja König in einer Stadt, König von Shalem, hebräisch. Das ist vom selben Wortstamm wie ja, Shalom und bedeutet Frieden. Und deswegen kann man sagen, er ist der König des Friedens. Es war typisch für die Juden, dass sie auch Ortsnamen und ihre Bedeutung im Hebräischen interpretierten. Also, Melchisedek war König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Tatsächlich sehen wir, dass jüdische Historiker später, zum Beispiel Philo und Josephus, davon schrieben, dass Melchisedek friedfertig war und als gerechter König herrschte, als solcher seines eigenen Priestertums würdig war. Also, sie sagen, das ist tatsächlich, was ihn charakterisierte. Und jetzt müssen wir kurz mal nachdenken. Ein Priester, König, beide Ämter rollen zugleich, dessen Name König der Gerechtigkeit bedeutet, dessen Rolle war, König des Friedens, von Frieden zu sein. Klingelt da irgendwas bei uns, wenn wir an die Schrift denken? Kennst du einen Priesterkönig in der Stadt Salem, Jerusalem, einen gerechten und friedfertigen? Das Alte Testament gibt uns schon einige Hinweise auf ihn. Zum Beispiel, was ihr alle kennt, ist Jesaja Kapitel 9 und Vers 6. Dort heißt es von dem angekündigten Messias: Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer Jahwes, der Herrscharen, wird dies tun. Das halten wir hier fest, das beobachten wir schon über diesen besonderen Melchisedek. Aber jetzt wird es noch eine Stufe interessanter. Jetzt spricht nämlich der Autor des Hebräerbriefs über etwas, was in 1. Mose 14 gar nicht dasteht. Moment, kann man das machen? Aus dem Schweigen argumentieren? In Hebräer 7, Vers 3 steht: Melchisedek ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Kann das sein? Hatte Melchisedek wirklich keine Eltern, keine Vorfahren, keinen Anfang und kein Ende? Ist er also ewig? Ist er Gott? Tatsächlich gab es dann Theorien unter den Juden, Spekulationen, ob Melchisedek vielleicht ein Engel sei oder der präinkarnierte Christus, der Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde. Aber wenn wir hier schauen, was 1. Mose berichtet oder was der Hebräerbriefschreiber selbst sagt, er spricht von einer historischen Person, einem König von Salem. Er spricht nicht von einer Theophanie, einer Christophanie. Also wir sollten davon ausgehen, er war ein ganz normaler Mensch. Aber warum dann diese Aussagen, dass er keinen Vater, keine Mutter hatte, kein Anfang, kein Ende? Der Bericht in 1. Mose 14, der kann dir da ein Hinweis sein. Wie gesagt, drei Verse dort über Melchisedek und nicht mehr. Was wird dort zum Beispiel erzählt über seinen Vater und seine Mutter, sein Geschlechtsregister, seinen Vorgänger und seinen Nachfolger als Priester Gottes? Gar nichts. Er ist einfach da. Plötzlich ist da dieser Melchisedek, Priester Gottes, König von Salem, er segnet Abraham und er verschwindet wieder. Und wir wissen nichts von ihm, wir wissen nichts von seinen Nachfolgern, wir wissen nichts mehr davon. Und das ausgerechnet für einen Priester. Für Priester war Abstammung alles. Denk mal an Nehemia oder Esra nach dem Exil, die Rückkehrer, da gab es einige Männer, die wollten sagen, dass sie auch Priester sind in der Folge von Aaron, aber sie konnten ihren Stammbaum nicht lückenlos nachweisen. Und deswegen scheiterten sie. Keine Chance, Priester zu sein, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du von den Priestern abstammst. Aber Melchisedek ist Priester Gottes auch ohne einen menschlichen Stammbaum. Es wird auch nichts erzählt davon, dass sein Priestertum endete oder dass ihm irgendjemand darin nachfolgte. Als wäre er ewig Priester. Mysteriös. Und all das hat seinen Grund, wie wir hier sehen in Hebräer 7, Vers 3. Der Vers geht ja noch weiter. Er sagt, als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Nun, wir haben keinen Anhaltspunkt, dass Melchisedek etwas anderes war als ein normaler Mensch. Er hatte einen Vater, er hatte eine Mutter, er hatte Vorfahren und er hatte womöglich Nachfolger. Aber all das wird nicht erwähnt. Der entscheidende Punkt ist, 1. Mose 14 wurde so verfasst, dass es scheint, als wäre Melchisedek ewig. Priester für immer, dessen Vorgänger wir nicht finden können. Verstehst du? Dieser Bericht in 1. Mose 14 wurde so verfasst, damit er jemandem verglichen werden kann. Und das steht hier in Hebräer 7, Vers 3. Genau wie der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, der ja tatsächlich nicht als Sohn Gottes in seinem Wesen als Gott nicht gezeugt wurde, nicht Vorgänger, nicht Nachfolger hatte, sondern ewig ist. Und diesem Sohn Gottes soll Melchisedek verglichen werden. Wir nennen das einen Typus. Ein Typus, der ist etwas, was im Alten Testament angesprochen wird, ein Brauch, eine Person, eine Sache, aber der ein Gegenstück oder wir sagen auch ein Antityp im Neuen Testament hat. Es ist also eine Analogie, eine Parallele, ein schwaches Bild. Der Typus, der ist nicht exakt wie das Gegenstück. Wir denken an das Passahlamm, an die bronzene Schlange, an verschiedene Typen im Alten Testament, die sind nicht exakt wie das, das kommen würde, aber sie haben einige Parallelen und sie dienen deswegen als Typus für das, was kommen würde, für das Gegenstück. Und genau so jemand sollte Melchisedek sein. Wer steckt hinter dem Bericht von 1. Mose 14? Das ist Gottes Wort. Gott wollte es so aufschreiben. Er hat es so aufschreiben lassen, dass Melchisedek als Typus des Christus dient. Und das fasziniert mich an Gottes Wort. Wenn wir es studieren, dann ist es ein wirklich Wort, was begeistert. Wir haben dort Mose, der drei Verse aufschreibt über Melchisedek. 1000 Jahre nach dem Leben des Melchisedek kommt dann David und schreibt ein Vers über ihn. Aber in den 1000 Jahren dazwischen hat nie jemand irgendwas von Melchisedek gesagt. Plötzlich ist da David. Und diese unbekannte, unscheinbare Persönlichkeit greift David auf in Psalm 110. Psalm 110, dieser wunderbare messianische Psalm, der den Messias als König zeigt, wo David sagt, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Und in diesem Psalm 110, Vers 4 in der Mitte, ist die zweite Erwähnung von Melchisedek im Alten Testament. Wir haben diesen Vers schon öfter zitiert, auch im Hebräerbrief. Psalm 110, Vers 4 lautet, Jahwe hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek? Die ganze Bibel berichtet nichts von ihm. Er ist schon wieder verschwunden unter dem Staub von 1. Mose und plötzlich greift David ihn auf. Und er sagt sogar zum Messias, sagt Jahwe hier, du bist Priester nach der Weise Melchisedek. Dieser Mann, der hat noch eine Bedeutung. Und dann, wie gesagt, 1000 Jahre wieder nichts. Keiner spricht von Melchisedek. Und dann kommen die Autoren des Neuen Testaments und keiner erwähnt ihn. Bis der Autor des Hebräerbriefs kommt. Und er offenbart, geleitet vom Heiligen Geist, denn so redeten die Autoren der Schrift, getrieben vom Heiligen Geist, Gottes Wort. Und er sagte, Melchisedek ist ein ganz, ganz wichtiges Bild für Christus, für den Messias. Weil der Messias ewig ist, weil der Messias ein Priester und ein König zugleich ist, weil der Messias gekennzeichnet ist von Gerechtigkeit und Friede. Und der Hammer ist, der Messias, der ist gar kein Levit, der ist gar kein Nachkomme Aarons, der hat im Judentum 0,0 Recht, darauf Priester zu sein. Aber er wäre also eigentlich laut Gesetz disqualifiziert, jemals Hohepriester zu sein. Wir haben schon so viel gesprochen über Christus als Hohepriester, aber er hat überhaupt keine Berechtigung im Judentum. Wäre da nicht Psalm 110, Vers 4, das ist die Legitimation dafür, dass Christus Priester ist, dieser Vers. Denn Jesus ist wie Melchisedek. Er ist ein Priester nach der Weise oder der Art, manche sagen der Ordnung. Er ist dem Melchisedek ähnlich und wir haben gesehen, wie. Aber stell dir vor, Mose hätte einfach ganz normal über Melchisedek berichtet, hätte gesagt, ach übrigens, der Priester von Salem, wisst ihr, seine Mutter war, sein Vater war und das war seine Vorgänger und so ging es dann weiter mit ihm, nur dass ihr ein bisschen Bescheid wisst über Melchisedek. Wäre ja eigentlich nicht falsch, wenn Mose uns ein bisschen mehr erzählt, oder? Durfte er nicht. Gott wollte sein Wort so ordnen, weil er hatte einen Plan, der erst 2000 Jahre später sichtbar wurde im Hebräerbrief. Oder David. Ich meine, David, stell dir vor, er hätte nicht angekündigt, dass der kommende König in Zion, und das war typisch, die Könige in Zion, in Salem, in Jerusalem, aber dass der kommende König zugleich auch noch Priester wäre, was unmöglich ist für einen davidischen König oder für einen levitischen Priester, König zu sein. Und vor allem ein König, der auf Davids Thron den Anspruch hat. Und dass jemand auf einen unbekannten Heidenpriester aus Salem folgen würde. Ich meine, wer soll denn schon Nachkomme sein oder auf in der Ordnung Melchisedeks folgen? Was hat das denn für eine Bedeutung? Warum ist das überhaupt wichtig oder toll? Warum sollte David davon sprechen, 1000 Jahre nachdem 3 Verse über Melchisedek geschrieben wurden in Mose? Und sonst niemanden interessiert, was es mit Melchisedek auf sich hat. Und so ging die Geschichte vor uns, lange Zeit vor uns. Aber David hat diesen Vers geschrieben. Und dann wieder 1000 Jahre niemand etwas und niemand im Neuen Testament. Und dann schreibt aber der Autor des Hebräerbriefs und zeigt uns, warum Christus Priester ist, warum Christus für uns eintritt, warum Christus für uns vor dem Vater sühnt. Das ist das Wort Gottes. Keiner hätte sich das ausdenken können. Über 2000 Jahre, diese Geschichte. Und zwar nicht nur das, was da steht in Psalm 110 oder was über Melchisedek gesagt wird, sondern das, was nicht da steht, was ganz bewusst ausgespart wird. Jedes Wort zählt in der Bibel. Jedes Wort zählt. Und jedes Wort, was nicht da steht. Deswegen sind das nicht einfach nur Geschichten für die Sonntagsschule, die irgendwie interessant sind, die es sich lohnt, mal zu wissen, sondern wir müssen verstehen, jedes Wort zählt. Und deswegen lohnt es sich für dich, ein Bibelentdecker zu sein. Deshalb lohnt es sich für dich, zu suchen, zu finden, zu forschen. Du kannst nicht damit aufhören, weil du hast niemals jedes Detail erforscht, oder? Ich noch lange nicht. Und dann, wenn du so forschst, dann bist du Geheimnissen auf der Spur. Was für ein Geheimnis wir hier mit Melchisedek gerade erlebt haben. Und jemand hat das alles so zusammengefügt und darüber gewacht, über den Prozess, über 2100 Jahre, bis es im Hebräerbrief steht. Und wir können es heute, 2000 Jahre später, lesen und staunen. Und das solltest du tun. Du solltest Bibelentdecker sein. Du solltest über die Bibel staunen, wenn du solche Dinge entdeckst. Und du solltest der Bibel vertrauen. Weil dieses Wort ist einfach genial. Wenn wir uns das anschauen, wie Gott es zusammengefügt hat, das ist, ich finde das verblüffend, begeisternd. Und dieses Wort ist glaubwürdig, weil es hätte kein Detail anders sein dürfen, als Gott es gemacht hat. Aber das ist das Ergebnis, was wir vor uns haben. Jedes Detail stimmt, jedes Wort, jeder Buchstabe sitzt. Deswegen kannst du diesem Wort vertrauen, auch wenn du es erforschst. Das ist der Bericht von Melchisedek, den haben wir uns jetzt länger angeschaut, hier die Verse 1 bis 3. Wir kommen nun zweitens zur Bedeutung von Melchisedek in den Versen 4 bis 10, aber die greifen im Prinzip einfach noch diese Dinge, die wir schon gesehen haben, auf. Alles, was schon angesprochen wurde in den Versen 1 bis 3, wird uns jetzt genauer erklärt, und zwar im Gegensatz zu diesem anderen Priestertum, dem Priestertum Aarons. Und zwar sehen wir, dass Melchisedek im Gegensatz zu levitischen Priestern erstens ehrenwert ist, zweitens, dass er erhaben handelt und drittens, dass er ewig bleibt. Diese Dinge möchte der Schreiber des Hebräerbriefs uns hier noch genauer zeigen. Also kurz Verse 4 bis 10. Erstens, Melchisedek ist besonders ehrenwert. In Vers 4 sehen wir eine Aufforderung in diesem Text. So seht nun, aufgepasst, ihr solltet nicht verpassen, welche Schlussfolgerungen wir jetzt aus dem bisher Gesagten ziehen. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Das sagte er schon in Vers 2, wir haben uns das angeschaut. Aber beachte dabei, wir sprechen hier von keinem Geringeren als Abraham. Abraham, er betont hier seine Würde mit Abraham, der Patriarch. Den meine ich. Und in Hebräer 6, erinnern wir uns, Vers 13 bis 20, haben wir schon von Abraham gehört. Da hat er uns schon nochmal daran erinnert, wie geduldig und wie gläubig dieser Mann Abraham war. Aber dieser große Abraham, der gab Melchisedek einfach so 10% von der Beute, ohne eine Pflicht, weil er Melchisedeks Würde anerkannte als Priester Gottes. Melchisedek war ehrenwert. Und dann spricht er weiter in Vers 5 über das levitische Priestertum. Er sagt, zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk, den Zehnten zu nehmen, nach dem Gesetz, also von ihren Brüdern, obgleich diese aus Abrahams Lenden hervorgegangen sind. Wir erinnern uns, der ganze Stamm Levi, alle Nachkommen dieses einen Sohnes Jakobs, die waren abgesondert für religiösen Dienst. Und sie alle dienten auch dazu, die Priester zu unterstützen. Priester waren nicht alle Leviten, sondern nur die Nachkommen Aarons. Die bekamen das Priestertum. Der Rest, die Leviten, waren aber auch abgesondert für religiösen Dienst. Aber der Priesterdienst, der wurde dann vererbt unter den Nachkommen Aarons. Und es war völlig egal, ob jemand ein gutes Leben geführt hat, er konnte sich dadurch, durch seinen Charakter, nicht qualifizieren fürs Priesteramt. Das konnte er nur, wenn er die richtige Familie hatte, die richtigen Vorfahren. Das war die Qualifikation zum Priesterdienst. Du kannst das alles nachlesen, zum Beispiel in 4. Mose Kapitel 8. Und dieser Dienst der Leviten, das waren ziemlich viele, der musste natürlich finanziert werden. Und dafür hatte Gott vorgesorgt, es gab die Regelung vom Zehnten, es gibt auch mehrere Zehnte, von denen wir lesen im Gesetz, aber vor allem in 4. Mose 18 kannst du nachlesen, ja, es sollte eine Abgabe gegeben werden für die Leviten, und zwar vom ganzen Volk, von den übrigen Stämmen. Und deswegen heißt es hier von ihren Brüdern, auch Nachkommen Abrahams sollten sie diese Abgabe, den Zehnten, nehmen. Für uns ist aber heute nur wichtig, im Hebräerbrief, dass diese Praxis im Gegensatz oder im Vergleich gesetzt wird zu Melchisedek. In Vers 6 sehen wir, der aber, der Melchisedek, der sein Geschlecht nicht von ihnen herleitet, hat von Abraham den Zehnten genommen. Also auch Melchisedek empfing einen Zehnten wie die Leviten, aber er empfing ihn nicht nur von ihren Brüdern und denen Nachkommen, sondern von Abraham selbst, von ihrem Vorfahren, von dem Patriarchen. Und deswegen Melchisedek, verstehen wir, er war ehrenwert. Also diese Bedeutung zeigt der Autor uns hier nochmal auf. Zweitens zeigt er uns, Melchisedek handelt erhaben. Das haben wir schon gesehen, Vers 6 am Ende. Melchisedek hat den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Wer war das? Wer hatte die Verheißungen? Ja, der, von dem wir gerade sprechen, der Abraham. Der hatte doch die Verheißung, oder? 1. Mose 12, ein Land, ein Volk, ein Segen. Und immer wieder wiederholt in 1. Mose. Das war der, der die Verheißung hatte. Große Verheißung Gottes. Und wir haben das auch in Hebräer 6 nochmal gesehen. Und diesen segnete Melchisedek. Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Der erste Segen im Alten Testament taucht auf in 1. Mose 1, und zwar segnet dort Gott. Gott segnet seine Schöpfung. Und dann sehen wir später, wie zum Beispiel die Patriarchen ihre Nachkommen, ihre Söhne segneten. Und all das zeigt uns ein Muster, der Höhergestellte segnet den Niedrigeren. Und auf dieses Muster spielt er hier an. Aber es ist erstaunlich, dass der Autor des Hebräerbriefs hieraus ableitet, Melchisedek ist also der Höhergestellte und Abraham der Niedriggestellte. Ich meine, von Abraham handelt das ganze Alte Testament, von 1. Mose 12 bis Maleachi und auch im Neuen Testament eine zentrale Person. Melchisedek, 4 Verse. Er ist der Höhergestellte, Abraham der Niedriggestellte. Und damit nicht genug, Vers 8 bis 10 zeigt er uns noch ein drittes Merkmal von Melchisedek, nämlich, dass er endlos bleibt, ewig. Vers 8, und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und das haben wir bereits gesehen in Vers 3. Melchisedek war ein Mensch wie du und ich. Aber der Bericht, der stellt ihn so dar, als wäre er ewig, als würde er weiter leben. Melchisedek steht also stellvertretend für die Lebenden. Und wie war es bei den Leviten? Die werden hier sterbliche Menschen genannt. Bei den Leviten folgte immer einer auf den anderen. Ein Levit konnte seinen Dienst tun von Alter von 25 bis 50 und dann war es schon vorbei. Es war typisch für die zu sterben und der Nachfolger kommt. Also er zeigt Melchisedek stellvertretend als den für die Lebenden und die Leviten und ihr Priestertum als die Sterblichen. Und aus diesem letzten Gedanken zieht er ein theologisches Fazit in Versen 9 und 10. Und sozusagen, also das ist ein Fazit, jetzt ist das so, als ob durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden. Denn Levi war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Verstehst du das? Als Abraham damals Melchisedek begegnete und als Abraham Melchisedek Ehre erwies und den Zehnten gab und als Melchisedek ihn segnete, da war Abraham unwissentlich der Uropa von Levi. Und deswegen diese Worte, der in seiner Lende war, also der, den Abraham zeugte, der zeugte den, der später Levi zeugte. Levi war also gewissermaßen schon dabei, sein Vorfahre, der handelte so. Und hier gibt es jetzt das Zurechnungsprinzip, wenn Abraham dem Melchisedek solche Ehre erwies, dann sollten das doch wohl auch Abrahams Nachkommen tun, oder? Die ihn sehr wertschätzen, den Patriarchen, ihr Glaubensvorbild, den Empfänger der Verheißungen. Ja, wenn Abraham schon so handelte, dann sollten Leviten umso mehr so handeln. Und die Leviten sollen verstehen, es gibt also einen größeren Priester Gottes als unsere Priester. Unser levitisches, aaronitisches Priestertum ist nicht das höchste, das Maß aller Dinge. Es gibt ein größeres Priestertum, und zwar das von Melchisedek. Und das ist der Punkt, den der Hebräerbriefschreiber hier aufzeigen möchte. Er möchte, dass die jüdischen Empfänger und wir mit ihnen verstehen, es gibt ein größeres Priestertum als das Priestertum Aarons. Es ist das Priestertum Melchisedeks. Und das war für die jüdischen Zuhörer enorm schwierig. Sie schätzten ihre Priester sehr, allen voran den hohen Priester. Wir kriegen mehrere Einblicke davon in der Schrift, in den Berichten. Und nun sagt ihnen jemand, es gibt etwas Größeres als das levitische Priestertum. Es ist Melchisedek, fast untergegangen in unseren Studien des Alten Testaments. Ein besseres Priestertum. Aber genau das ist es, was sie verstehen müssen, wenn er sie über Jesus Christus belehren möchte. Ja, es gibt ein besseres Priestertum. Es gibt einen größeren Hohepriester und der ist Jesus. Es gibt einen Priester, der ist ganz ähnlich, der ist nach der Weise, nach der Art des Melchisedek. Es ist Jesus der Christus. Und das ist auch der zentrale Punkt, den du in dieser Predigt verstehen sollst. Es waren zwei Erklärungen zum Priestertum Melchisedeks, damit du, nicht Melchisedek, sondern seinen Nachfolger, den in seiner Ordnung, den Herrn Jesus Christus wertschätzt. weil er dein Hohepriester ist. Und du sollst verstehen, warum er rechtmäßig, legitim und aller Ehren wert Priester, dein Hohepriester sein kann. Es wird so deutlich in der Gegenüberstellung, das aaronitische Priestertum, das war national für Israel. Aber Jesus war Priester, ist Priester für alle Menschen, oder? Nun, Melchisedek, der war nicht nur Priester für Juden. Die Juden gab es noch gar nicht. Der war Priester, bevor es Juden gab. Der war einfach Priester Gottes des Allerhöchsten. Und darin ist er ein Bild für unseren Herrn Jesus, der Priester für alle Menschen ist, nicht nur für die Juden. Außerdem sehen wir, dass die aaronitischen Priester, die waren Diener, nicht zum Herrschen berufen. Aber Jesus ist Herrscher. Denn er ist der Priester und König zugleich. Eigentlich undenkbar für Juden, wie gesagt. Aber nicht, wenn wir an Melchisedek denken. Denn der typisiert das Ganze schon. Der war auch ein Priesterkönig. Und Jesus folgt nur seinem Modell. Dann haben wir gesehen, die aaronitischen Priester, die waren qualifiziert durch ihre Abstammung. Jesus dagegen ist qualifiziert durch sein Wesen. Nun sagst du vielleicht, aber Jesus, der hatte doch auch ein Geschlechtsregister. Da war es doch auch wichtig, in Matthäus 1 und in Lukas 3 aufzuzeigen, wer seine Vorfahren waren, oder? Durch Maria, seine Mutter. Und das stimmt, aber was sollte gezeigt werden? Was betont Matthäus 1 mit diesen 14 von Abraham und David? Wie zeigt uns Matthäus Jesus als den Priester? Nein. Das Neue Testament spricht quasi nicht von Jesus als dem Priester. Das macht der Hebräerbrief. Sie zeigen uns Jesus als den König und das ist wahr und das ist wunderbar und nötig. Und deswegen zeigen die Geschlechtsregister seine leibliche Abstammung als Mensch, dass er königlich war. Er war aus dem Stamm Juda. Er war wirklich Nachkomme Davids, Sohn Davids. Das ist, was uns aufgezeigt wird durch seine leibliche Abstammung als Mensch. Aber vom Priestertum spricht niemand. Und da braucht er keine Abstammung. Das Priestertum hat er wegen seines Wesens, nicht wegen der Geschlechtsregister. Priester ist er, weil er persönlich qualifiziert ist. Genau wie Melchisedek. Der war persönlich qualifiziert und nicht durch irgendwelche Abstammungslinien. Wie war er persönlich qualifiziert? Auch hier ein Gegensatz. Dass die aaronitischen Priester, die waren Sünder. Aber Jesus ist vollkommen. Und genau das zeigt uns der Hebräerbrief ja mit solchem Nachdruck auf. Hebräer 5, Vers 3 haben wir das schon gemeinsam gesehen, dass der Hohepriester selbst um seiner Sünden, seiner Schwachheit willen, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen muss. Das mussten alle Priester tun, die waren alle Sünder. Und manche von denen waren sogar katastrophale Sünder. Fallen dir solche Priester ein? Vielleicht Nadab und Abihu? Oder Hophni und Phinehas? Oh ja, es gab große Sünder unter den Leviten. Aber der Herr Jesus, der musste nicht erst für die eigenen Sünden Opfer bringen. Der hatte keine Sünden. Der Herr Jesus war gekennzeichnet von was? Von Gerechtigkeit und von Frieden. So wie Melchisedek als Typ. Aber Jesus in Vollkommenheit. Jesus war in Vollkommenheit gerecht und friedfertig. Und das ist so wichtig, dass wir keinen aaronitischen Priester haben. Einen Sünder, der zuerst für die eigenen Sünden opfern muss. Wie soll der uns jemals retten? Wie soll so ein sterblicher, schwacher, sündiger Priester dich retten von deiner Schuld? Und alle Menschen mit dir? Das geht nicht. Die waren nur vorübergehend eingesetzt. Wir brauchen jemanden, der ohne Sünde ist und der nicht erst für die eigenen Sünden opfern muss und der nicht sein Opfer Tag für Tag und Jahr für Jahr wiederholen muss. Wir brauchen einen Hohepriester, der in sich vollkommen ist, dessen Opfer ein für alle Mal genügt, um deine Schuld wegzuwaschen. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus ein anderer Priester ist als die Priester, die das Judentum kannte. Verstehst du das? Und das gilt für uns alle. Auch wenn wir nicht alles über Melchisedek und das Judentum und seine Ordnung verstehen. Wir brauchen einen Priester, einen Hohepriester, der für uns eintritt. Ich brauche jemanden, der meine Schuld begleicht vor dem Herrn, vor Gott, dem Vater. Ich brauche jemanden, der sündlos ist und der das tun kann, der vollkommen ist. Und du brauchst das. Du musst verstehen, dass du Jesus, den Christus, den vollkommenen Hohepriester brauchst und sein Opfer, was ein für alle Mal gilt. Glaubst du das? Glaubst du an diesen Jesus? Er ruft dich auch heute. Er ruft uns, komm zu mir und lass dir deine Schuld nehmen, deine Last nehmen. Für alle deine Sünden bin ich gestorben, weil ich bin gerecht vor Gott und ich kann dir meine Gerechtigkeit zuschreiben und all deine Sünden auf mich nehmen. Das ist, warum wir Jesus, den vollkommenen Hohepriester, brauchen. Und genau diesen Punkt, den zeigt uns auch der Hebräerbrief hier in Kapitel 7 auf zum Abschluss. Er zeigt uns, dass das aaronitische Priestertum zeitlich ist, immer wieder folgt der eine auf den anderen, aber dass Jesus als Priester ewig ist. Hebräer 7, Vers 24 und 25. Hebräer 7, 24, Jesus aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Wir brauchen nichts Geringeres als einen ewigen hohen Priester, sonst keine Chance. Wir brauchen einen, dessen Opfer für immer genügt, einen, der ein Priestertum nicht überträgt, einen, der für immer für uns einsteht, für unsere Schwachheit, auch jetzt noch, wo wir schon gerettet sind. Wir brauchen nicht 4 Jahre einen guten Kanzler. Wir brauchen auch nicht 18 Jahre gute Eltern. Wir brauchen ewig einen vollkommenen Hohepriester. Das ist, was wir brauchen. Ein Retter von Sünden. Nicht nur sterbliche, schwache, sündige, levitische Priester. Melchisedek war dafür ein Bild, ein Typus, eine Vorausschau. Aber nur Jesus ist diese Person, ist das Gegenstück, ist der Erwartete, ist der Prophezeite. Und Jesus sollst du dein ganzes Leben anvertrauen. Jesus musst du vertrauen, ein für alle Mal, wenn du zu ihm kommst und sagst, ja Herr, vergib meine Sünden, ich glaube an dich. Aber Jesus musst du auch vertrauen, Tag für Tag in deinem Leben als Christ. Wenn du wieder neu kommst mit deiner Sünde und neu kommst mit deinem Versagen, dann musst du immer noch wissen und umso mehr wissen, Jesus, ich brauche dich und ich weiß, dass du für mich da bist, mein Hohepriester. Amen. Und so beten wir dich an, Herr Jesus Christus, du einzigartiger Sohn Gottes. Wir staunen über dein Wort und wie es Stück für Stück fortgesetzt wurde, aufeinander aufbaut, ein Meisterwerk ist von Anfang bis Ende. Die Wahrheit ankündigt, prophezeit bis ins Detail und sich genauso erfüllt. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist als dieser einzigartige Priester und König, als der, der vollkommen für unsere Sünden eintritt und uns rettet, uns frei macht. O Herr, bitte schenk das, dass ein jeder von uns glaubt, dass jeder, der noch zweifelt, noch zögert, dass er heute erkennt, Jesus ist der eine Retter, der Einzigartige, ich brauche ihn. Und schenk du heute diesen Glauben. Und auch für uns alle, die wir dich schon bekennen, dass wir umso mehr ermutigt werden, auf dich zu vertrauen, Tag für Tag, in unserem Glaubenslauf. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.